Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Ich darf Sie im Namen von Springer Medizin zu diesem Podcast über chronische Nebenhöhlenentzündungen begrüßen. Mein Name ist Martin Burger und ich habe diesmal gleich drei Insider bei mir zu Gast. Zwei Medizinerinnen und einen Mediziner, passend zum dritten und abschließenden Teil unserer Serie über die chronische Rhinosinusitis. Die Expertinnen und der Experte kommen aus Salzburg und aus Tirol und gleich sind sie bei mir im Hörgangstudio.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi.
Wir kommen zu einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich begrüße meine Gäste zunächst Frau Dr. Lilia Bektic-Tadic. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Dr. Bektic-Tadic ist Oberärztin an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der MedUni Innsbruck. Weiters darf ich willkommen heißen Frau Dr. Patricia Beck. Sie ist Fachärztin an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Salzburg.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und last but not least begrüße ich in unserer Runde Primar Dr. Dr. Gerd Rasp. Er leitet die HNO-Universitätsklinik Salzburg.
Ja, grüße Sie.
Wir kommen wie vier zusammen. In diesem Podcast läuft eine mehrteilige Reihe über chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen. In dieser dritten und vorläufig letzten Folge werfen wir einen Blick auf den klinischen Alltag der Ärzte mit einem speziellen Fokus auf die Therapie mit Biologika und auf konkrete Fallbeispiele. Beginnen wir vielleicht mit Ihnen, Frau Dr. Beck. Welche Herausforderungen erleben Sie bei der Behandlung von chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen?
Primär ist schon mal das Problem, dass das eine sehr vielschichtige Erkrankung ist. Die Patienten geben unterschiedlich starke Beschwerden an. Anfangs sieht man oder wird nur vom HNO-Facharzt die Zuweisung Patienten mit Nasenpolypen zu uns ans Universitätsklinikum gestellt. Und für uns gilt es einmal herauszufinden, diese Polypen in der Nase, was ist das für eine Art von Sinusitis-Erkrankung? Also ist das jetzt wirklich eine TH2-Inflammation? Steckt da vielleicht ein invertiertes Papillom dahinter? Also da geht es grundsätzlich mal darum, herauszufinden, was für ein Typ der Sinusitis das ist. Das kann man schon anamnestisch herausfinden. Also Patienten, die gleichsam auch an einem Asthma erkrankt sind, allergische Symptome haben, ist oft einmal ein Hinweis dafür, dass das eher mehr Richtung Typ-2-Erkrankung geht. Und natürlich auch der gesamte Leidensweg, angefangen von fehlgeschlagenen konservativen Therapien, Operationen.
Frau Dr. Bektic-Tadic, wollen Sie hier etwas ergänzen?
Zunächst mal, das ist eine, wie Sie gesagt haben, chronische Erkrankung. Das heißt, die Patienten haben einen langen Leidensweg. Ich arbeite an einer Universitätsklinik. Das heißt, die Patienten, die in die Spezialsprechstunde für chronische Rhinosinusitis kommen, sind nicht naiv. Die haben schon mehrfache Behandlungen hinter sich, unter Umständen auch, sind mehrfach voroperiert worden, wiederholt systemische Steroide gehabt und trotzdem haben sie einen schnellen Rebound der Symptomatik und der Polyposis Nasi. Dementsprechend ist dann die Compliance auch nicht die beste. Und dann das nächste Problem ist auch natürlich, dass diese Patienten häufig Komorbiditäten aufweisen, allen voran Asthma, aber auch andere Erkrankungen. Und das nächste Problem in dem Alltag ist, dass wir keine Biomarker haben für die Patienten. Wir können nicht wirklich selektieren, welcher Patient sich am besten für welche Therapie eignet.
Herr Dr. Rasp, wie beeinflusst die chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen die Lebensqualität der Patienten? Und wie gehen die Betroffenen damit um?
Die Lebensqualität ist sehr deutlich eingeschränkt und nur um Ihnen einen Vergleich zu geben, ein Patient mit einer erfolgreich behandelten Krebserkrankung leidet bei weitem nicht so an Allgemeinsymptomen wie ein Patient mit einer nicht gut eingestellten Rhinosinusitis. Also das kann man sagen. Es kommt eben auf die individuelle, ja, auf das individuelle Leid an, mit welcher therapeutischen Vehemenz man auch an die ganze Sache rangeht. Üblicherweise fängt man mit konservativen, nicht besonders eingreifenden Maßnahmen an, kann das aber steigern bis hin zu Antikörpertherapien und natürlich auch die operative Medizin, die per se auch eingreifend ist.
Also jeder Patient kommt mit unterschiedlichen Beschwerden zu uns. Viele kommen und sagen, ihnen ist unheimlich wichtig, gut zu riechen. Und es ist ja eben auch einer unserer wichtigen Sinne, das ab und zu in Vergessenheit gerät. Patienten, die zu mir kommen, sind oft Köche oder ältere Patienten, die sehr gern was für ihre Kinder und Enkelkinder machen und sagen sie, ich kann mein eigenes Essen nicht riechen. Und das ist schon eine massive Lebensqualitätseinschränkung, auch gefährlich, wenn man gewisse Gerüche nicht mehr wahrnehmen kann. Die haben aber dann oft sonst keine Beschwerden, weil halt zum Beispiel jetzt, wenn ich in die Nase reinsehe, Polypen sich nur in der Riechspalte befinden. Sie kriegen aber sonst gut Luft, trotzdem sehr lebensqualitätseinschränkend, und auch deshalb bedürfen diese Patienten auch einer maximalen Therapie. Und dann gibt's halt welche, die voller Polypen sind, wo wir endoskopisch kaum noch die Nasenhöhle gut ansehen können, weil die schon bis zum Vestibulum Nasi, also bis zum Eingang der Nasenhaupthöhle, komplett verlegt sind. Die schlafen nachts kaum und sind dementsprechend täglich müde, können ihren normalen Alltag nicht nachgehen und haben auch deswegen eine massive Lebensqualitätseinschränkung. Das muss man halt alles anamnestisch gut erfassen und den Patienten dort abholen, wo er sich gerade befindet. Es gibt auch welche, die haben mittelgradig eingeschränkte Nasenatmungsbehinderung und leben damit aber gut. Sie sagen, ja, ich merke es halt manchmal, es gibt ein Cortison-Nasenspray, den nehme ich dann her, dann geht's aber auch wieder gut. Also das ist alles anamnestisch zu eruieren, ob der Patient jetzt eine starke Lebensqualitätseinschränkung hat und das dann auch zur Diagnose einer schweren Sinusitis mit Polyposis Nasi führt.
Inwiefern ist eine Operation eine Option und in welchen Fällen wird sie empfohlen?
Also grundsätzlich leiden wir alle unter dem Dilemma, dass wir keine sicheren Vorhersagefaktoren haben. Wir wissen aber, dass eine operative Therapie bei 60-80% aller Fälle, wenn man nicht stratifiziert nach Vorerkrankung, einen länger dauernden Erfolg bringt als eine einzige Maßnahme. Und für viele Patienten ist es die richtige Herangehensweise. Im Falle eines Rezidivs nach Operation zum Beispiel kann man durchaus schnell mal Überlegungen starten, ob nicht eine Therapie zum Beispiel mit monoklonalen Antikörpern sehr sinnvoll ist. Diese Therapien sind sehr effizient. Auf der anderen Seite, nach unserem heutigen Wissensstand, wirken sie auch nur, solange sie gegeben werden. Und wenn Sie davon ausgehen, dass es eine Erkrankung ist, die der Patient lebenslang hat, dann ist es sehr wohlfeil, ihm mal über 1, 2, 3 Jahre, wie auch immer man das gestaltet, hochgradige Symptomfreiheit zu geben. Da gibt es noch viele ungeklärte Fragen, die es durch Behandlung und Datensammeln zu klären gilt.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht eine individuelle Therapie der Erkrankung?
Also ist für mich steht an der ersten Stelle, weil die Patienten sind unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Symptomatik und vor allem das Leitsymptom ist unterschiedlich. Es gibt Patienten, bei denen im Vordergrund Riechminderung steht, bei manchen anderen ist es eine Nasenatmungsbehinderung oder Drucksymptomatik oder Mittelgesichtssymptomatik. Und da muss man genau, also einzelnen Patienten wirklich untersuchen und schauen, ob es vielleicht auch andere Ursachen dafür gibt, zum Beispiel anatomischen Gegebenheiten oder Komplikationen postoperativ, Mukozele. Also es ist nicht, man kann nicht alle Patienten über einen Kamm scheren. Zudem, man merkt im Alltag, dass es so verschiedene Cluster bei den Patienten gibt. Es gibt durchaus Patienten, die auf topische Steroidtherapie, das heißt auf die Basis, also auf Nasendusche und topische Steroide sehr gut reagieren und eigentlich zufrieden sind und weiter mit ihrem Alltag so leben können. Da gibt es einen anderen Cluster, eine andere Gruppe, die wiederholt systemische Steroide haben, aber nicht jetzt jährlich, sondern alle paar Jahren mal und dazwischen mit der topischen Steroiden gut fahren. Und die nächste Klasse sind die Patienten, bei denen das alles nicht nutzt, die operiert werden. Aber das sieht man auch Unterschiede. Es gibt Patienten, die haben einmal neben einer Operation gehabt oder vor 20 Jahren und erst dann wieder Rezidivpolyposis. Und dann haben sie natürlich die schwierigsten Patienten, die bereits bei der ersten postoperativen Kontrollen ausgeprägte Rezidivpolyposis haben.
Also grundsätzlich ist es so, spätestens bei der dritten Frage ist man in so viel Verzweigungsmöglichkeiten der Antworten, dass es eine hochindividuelle Hochpräzisionsmedizin ist, die aus so einem Gespräch schon resultiert in typischer Weise, wenn man sich damit auskennt. Grundsätzlich gibt es verschiedenste Behandlungsformen und dann gibt es bestimmte Prädiktoren für den Erfolg der Erkrankung. Sie sprechen Grunderkrankungen an. Es gibt relativ häufig bei diesen Patienten welche, die unter Asthma leiden. Es gibt Menschen, die Schmerzmittel aus der Aspirin-Gruppe nicht vertragen. Das spielt eine wesentliche Rolle. Dann ist es eine Frau, ist es ein Mann, besteht da eventuell Kinderwunsch und so weiter. Wie ist die generelle Situation? Ist es ein junger, gesunder Mensch? Ist es ein Mensch mit multiplen Vorerkrankungen, wo eine operative Therapie eine Voruntersuchungsbatterie nach sich zieht, die einige Wochen konsumiert und so weiter und so weiter? Also grundsätzlich gibt es medikamentöse und operative Behandlungsformen und da die richtige für den entsprechenden zum richtigen Zeitpunkt rauszufinden, ist eben die Kunst.
Biologika sind eine relativ neue Option bei der Behandlung der chronischen Entzündung der Nebenhöhlen. Wann sind diese indiziert und worauf ist hier zu achten?
Im Moment haben wir drei Biologika, die für Behandlung der chronischen Rhinosinusitis mit Polyposis nasi zugelassen worden sind. Und die Reihenfolge der Zulassung war auch Dupilumab, Dupixent. Das ist ein Interleukin-4-Rezeptor-Inhibitor, das sowohl Interleukin-4 als auch Interleukin-13 blockiert. Dann das zweite, das zugelassen worden ist, war Solaire oder Omalizumab. Das ist ein Anti-IgE-Antikörper, das die Bindung des IgEs an seinen Rezeptor an den Mastzellen und Basophilen blockiert und dadurch die Freisetzung der Mediatoren bei Allergien reduziert. Und das dritte ist Nucala oder Mepolizumab. Das ist ein Anti-IL-5-Antikörper, das eigentlich ein Schlüsselmediator für Chemotaxis, Differenzierung, Aktivierung und Überleben der Eosinophile ist. Wann diese Antikörper induziert sind, also bei allen in Zulassungsschrift steht bei Therapie refraktären chronischen Rhinosinusitis mit Polyposis nasi. Das heißt, es ist nichts für einen Patienten, der keine Therapie davor gehabt hat. Bei den Dupilumab und bei Mepolizumab ist sogar die Voraussetzung, dass der Patient, also in Österreich, dass der Patient voroperiert worden ist oder eine Kontraindikation für Operationen hat. Für alle drei gilt, dass der Patient wiederholt systemische Steroide und eine laufende topische Steroidtherapie hat. Das heißt, die Biologika sind kein Alleingang, sondern das ist eine Add-on, eine Zusatztherapie zu den topischen Steroiden. Die Indikation beinhaltet auch Bestimmung der Polyposis-Nase, und zwar sollte eine bilaterale, also beidseitige Polyposis-Nase sein. Und man sollte auch einen Nasenpolypen-Score bestimmen, weil Therapieerfolg eigentlich anhand von diesem Polypen-Score gemessen wird.
Wie lange dauert es eigentlich, bis sich die Wirkung von Biologika einstellt?
Das ist wiederum sehr unterschiedlich. Ich habe Patienten, die bereits bei der ersten Gabe oder spätestens bei der zweiten Gabe bereits eine Veränderung, eine positive Veränderung erfahren haben. Beim Dupixent ist Erfolg relativ rasch. Das heißt aber nicht, dass die anderen zwei weniger erfolgreich sind. Es heißt einfach, dass sie anders wirken. Und man muss jedem Biologikum eigentlich eine Chance geben. Die Re-Evaluierung machen wir, ist auch empfohlen worden, nach 6 Monaten zu machen. Und dann erst kann man sagen, wie erfolgreich die Therapie ist oder war. Wenn die Therapie wirklich nicht erfolgreich ist, muss man sich überlegen, hat sich was in diesen 6 Monaten verändert? Ist was Neues dazugekommen? Vielleicht hat der Patient in der Zwischenzeit einen Asthma entwickelt oder eine andere Erkrankung, oder vielleicht kommt was an die Oberfläche, wo man sich denkt, mal eigentlich hätte man vielleicht doch ein anderes Biologikum geben können, zum Beispiel eine chronisch spontane Urtikaria oder sowas. Also deswegen die Re-Evaluation, die ist sehr wichtig.
Wie sieht's Erstattungssituation aus bei der Therapie mit Biologika? Können Sie das anhand von konkreten Fallbeispielen erläutern? Frau Dr. Beck, vielleicht Sie.
Dazu muss ich gleich sagen, dass es uns in Österreich sehr, sehr gut geht, was die Erstattungssituation anbelangt. Also wenn man auf internationale Kongresse fährt und dann seine Erfahrungen teilt, sind die meisten sehr verblüfft und erstaunt, dass es bei uns so einfach geht. Prinzipiell ist die Erstattungssituation bei uns sehr klar. Das bedeutet, bei einer chronischen Sinusitis mit Polyposis nasi müssen soweit alle Therapien ausgeschöpft werden. Das heißt, ich muss mal mit einer konservativen Therapie gestartet haben. Nennen wir es eine Cortison-Nasentherapie mittels Mometason-Nasenspray, 2 Hub, 2-mal täglich für 6 bis 8 Wochen. Wenn es dann nicht zu einer ausreichenden Krankheitskontrolle kommt, gäbe es die weitere Möglichkeit, das Cortison bzw. die Steroidtherapie auch per OS durchzuführen, also dass die Patienten Tabletten einnehmen. Das kann man 1 bis 2-mal pro Jahr machen. Und auch wenn sich hier keine deutliche Besserung über mehrere Wochen einstellt, ist auch das als Kriterium zu werten, dass es dem Patienten nicht ausreichend Lebensqualität verschafft hat. Dann gibt es eben noch die dritte Option einer operativen Sanierung mit der funktionell endoskopischen Sinuschirurgie. Und was jetzt bei uns, ich kann jetzt nur für unsere Abteilung sprechen, aber was sicher auch in mehreren Kliniken noch durchgeführt ist, ist eine Langzeitantibiotikatherapie. Auch das ist noch zugelassen für diese Art von Erkrankung. Wenn das jetzt alles ausgeschöpft ist und der Patient gleich nach der Operation nach ein paar Wochen wieder Polypen bekommt und sagt, auch das hat ihm nicht ausreichend Lebensqualität verschafft, steht eigentlich die Indikation zur Biologikatherapie. Im Falle vom Dupilumab ist es so, wenn wir haben nun nicht wirklich den klassischen Phänotyp vom der Polyposis, den einzigen Richtwert, den wir derzeit haben, um das zu messen, ob sich ein Patient das jetzt verbessert hat, ist wie gesagt subjektiv das NOD22, aber von unseren Befunden her der NPS-Score. Der NPS-Score, ausgeschrieben Nasal Polyp Score, ist eine Einteilung der Nasenpolypen in der Nasenhaupthöhle. Das heißt, je nachdem, wie viele sich wo befinden, sagen wir jetzt mal ein Nasal Polyp Score von 2 auf der rechten Seite, bedeutet das, dass der mittlere Nasengang bis zur unteren Muschel mit polypösem Gewebe ausgefüllt ist. Und sollte die untere Muschel schon etwas übertauchen, dann wäre es ein Nasal Polyp Score von 3. So können wir das definieren. Und wie gesagt, im Falle vom Dupilumab ist es so, dass sich dieser Score um mindestens 2 Punkte verbessern sollte. Beim Mepolizumab, beim Nucala ist es ähnlich. Da muss sich der Score allerdings nur um 1 Punkt verbessern. Aber setzt auch die ganze Vortherapie voraus. Also konservative Maßnahmen und auch die Operation. Das ist jetzt aber rein für Österreich so. Es ist ländertypisch komplett unterschiedlich. Also in Großbritannien zum Beispiel ist es sehr schwierig. Die kommen kaum an die Zulassung für die Biologika heran und haben ihre Erstattungskriterien sehr, sehr grob erweitert. Also zum Basispiel muss bei denen schon eine Eosinophilie vorliegen. Das ist bei uns gar nicht in den Erstattungskriterien drinnen. Und viele ziehen dann auch das CT hinzu, Lund-McKay-Score und so weiter. Also da merkt man schon, das ist, wie gesagt, dass es uns hier sehr gut geht in Österreich, was die Verschreibung anbelangt, ja.
Was hat sich bei der Therapie der Erkrankung geändert, seit es die Behandlungsoption mit Biologika gibt?
Das ist eine ganz einfache Frage mit einer schönen Antwort. Endlich mal zufriedene Patienten in der Sprechstunde haben. Es ist tatsächlich so, dass diese Therapie wirklich erfolgreich ist. In meinen Augen weniger Nebenwirkungen bis kaum Nebenwirkungen, die ich in der Praxis gesehen habe. Und es sind die Menschen, die nach 10, 20 Jahren endlich mal riechen können. Das kann man sich, glaube ich, sonst gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man keinen Geruchssinn hat und dann plötzlich wieder riechen kann. Und wie schon gesagt, das sind endlich mal Patienten, die davor wirklich zermürbt waren und im Stuhl gesessen sind, die jetzt einfach strahlen, weil es denen endlich mal gut geht.
Naja, ich sag mal, nicht nur zufriedene Patienten, sondern auch Hoffnung für das, was noch alles kommen wird. Ich glaube, wir sind noch längst nicht am Ende, was die Therapie Möglichkeiten in dem Bereich bis jetzt bietet. Es ist auch immer schon gut, wenn ein Patient kommt und wir ihn über die chronische Erkrankung aufklären und zwar sagen, ja, wir fangen jetzt mal mit einem Nasenspray an, wir fangen jetzt mal mit einem Cortison an, aber wir haben immer nur die Möglichkeit, wenn alles nicht wirklich Früchte trägt, dass wir auf ein Biologikum zurückgreifen können. Und das ist für die Patienten halt auch schon mal eine gute Sache, dass die schon wissen, es gibt mehrere Möglichkeiten und auch gute Erfahrungen damit. Das hat sicher die Hoffnung einfach verbessert, weil viele natürlich kommen und sagen, ich habe schon alles probiert, ich habe schon das Cortison, das habe ich schon so oft genommen und ich habe Angst vor den Nebenwirkungen und auch vor einer Operation, wenn wir sagen, ja, in vielen Fällen kommen die Polypen bald wieder. Ja, haben Sie mich dann umsonst operiert? Und sage ich, nein, natürlich nicht. Es gibt einige, die auch mit einer guten Operation, also mit einer vollständigen Polypentfernung und funktionellen Nebenhöhleneröffnung gut leben können. Aber selbst wenn es da wiederkommt, haben wir noch andere Möglichkeiten, eben mit den Biologikern die symptomatische Therapie zu verbessern.
Nach welchem Zeitraum gilt es, die Therapie mit Biologika zu evaluieren? Welche Kriterien, welche Scores werden dafür herangezogen?
Hauptsächlich diesen NPS-Score, also Nasenpolypen-Score. Das ist ein bilateraler Score mit dem maximalen Wert von 8, das heißt 4 Punkte pro Seite. Der ist genau definiert, findet man in der Literatur. Der wird auch von den Krankenkassen verlangt, davor, also vor Beginn der Therapie. Deswegen empfehle ich unbedingt eine gute Dokumentation, dass man den Patienten bei jeder Visite wirklich genau, also endoskopiert und diesen Score erfasst. Wir verteilen den SNOT-22-Score Patienten bei der Anmeldung. Das heißt, das ist dieser Symptomen-Score, der den Patienten dann ausfüllt und dann werte ich, das ist schnell gemacht. Das ist wirklich innerhalb von keine Ahnung, 20, 30 Sekunden einfach zusammengerechnet. Und dann sieht man schon die Tendenz, in welche Richtung das geht. Wenn der Score höher ist, das heißt, dem Patienten geht schlechter. Wenn der Score nach unten geht, dann geht es dem Patienten besser. Die Re-Evaluierung verlangt die Krankenkasse nach 6 Monaten. Und dann muss man nach einem Therapieerfolg nachweisen. Und das ist nach dem jetzigen Stand eine Reduktion des NPS-Scores um 2.
Wenn wir ein wenig in die Zukunft schauen, was sind die offenen Fragen? Wo sehen Sie die größten Herausforderungen bei der Therapie dieser Erkrankung?
Allen voran, und das habe ich schon heute ein paar Mal gesagt, sind es Biomarker oder Logarithmen. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht wirklich klare also ich meine, es gibt schon Richtlinien, aber sie haben 3 Antikörper und wenn der Patient alle Kriterien erfüllt, dann stehen sie so vor der Wahl, ja, welches Antikörper gebe ich dem Patienten? Das fehlt ein bisschen.
Wir kommen langsam zur Schlussfrage. Kann man chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen verhindern? Gibt es Maßnahmen, die man prophylaktisch anwenden kann, die hier helfen?
Ja, bekanntermaßen nicht. Es ist über die Ätiologie der Erkrankung noch zu wenig bekannt, als dass man sagen könnte, es gibt sichere prophylaktische Maßnahmen. Es ist noch nicht mal eine monokausale genetische Erkrankung, sondern es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und welcher Faktor jetzt beim einzelnen Individuum dann wirklich zum Ausbruch der Krankheit führt, da wissen wir bei Weitem noch zu wenig. Und eine Meinung, man müsste eine Nase spülen oder man müsste sich so oder so ernähren, das nichts fußt da auf wissenschaftlich fundierten Daten, sodass man die Frage schlicht und ergreifend mit man kann nichts tun, um es zu vermeiden, beantworten kann.
Frau Dr. Beck, Frau Dr. Bektic-Tadic, Herr Dr. Rasp, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank Ihnen für Ihre Vorbereitung und Moderation.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.